Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Und zu Gast ist heute ein Berliner aus Schottland, der Dirigent Donald Runicles. Herzlich willkommen, Herr Runicles.
Freue mich sehr.
Sie spielen Klavier und Orgel. Ihre musikalischen Helden sind Wagner, Strauss und Britten, habe ich erfahren. Und Sie kommen aus Schottland. Da habe ich mich natürlich gefragt, können Sie auch mit Dudelsackmusik etwas anfangen?
Das ist irre schwer zu spielen. Also ich habe das einmal probiert. Es ist also der einfach, bis man diese Schafslunge quasi vollkriegt mit Luft, das ist viel zu anstrengend. Nee, also,
Und hören Sie es gerne?
Ja, wenn ich wieder in der Heimat, wenn ich in Edinburgh zurück bin, es gibt dieses bekannte Tattoo. Also wenn alleine ein Dudel sagt, naja, bedürftig. Aber wenn man 20, 26, also wenn man sich vorstellt, da kommt eine schottische Armee über den Hügel und man hört einfach die Trommeln und dieses, das ist furchterregend, deswegen sind die Engländer immer geflohen.
Deutschland von Kultur im Gespräch mit dem Dirigenten Donald Runicles, seit gut 10 Jahren Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin. Herr Runicles, die Oper, also die Oper an sich, jetzt nicht Ihre Oper, gilt ja als das Gesamtkunstwerk schlechthin. Also da gibt es Orchestermusik, dann gibt es Text und es gibt Sänger und es gibt noch eine Bühne und es gibt ein Bühnenbild und Licht. Welche Rolle haben Sie da in diesem Gesamtkunstwerk als Dirigent?
Das Vorgeschriebene, also die Partitur, die Urquelle, wenn man so will, das liegt vor mir. Das habe ich zu probieren. Ich habe das wirklich auf ein Niveau zu bringen, sowohl beim Chor, beim Orchester, mit den Solisten zusammen. Also ich sehe mich sehr als ein Coach manchmal, so ein, wie im Sport. Also ich bin letzten Endes, muss ich von allen was wissen. Ich muss aber das alles zusammenbringen, buchstäblich, wenn es um Entfernungen geht, also auf der Bühne, hinter der Bühne, unter der Bühne etc. Man hat ein Orchester von manchmal 100 Musiker, man hat einen Chor von 80. Also man bringt die alle zusammen, aber nicht nur wörtlich, sondern auch durch die Arbeit, durch Motivation, durch, ja, wir glauben so an, was wir da machen. Und
Naja, normalerweise bei einem Konzert müssen Sie ja schon ein ganzes Orchester im Auge und vor allen Dingen im Ohr haben. Und da kommen jetzt noch die Sänger auf der Bühne dazu, der Chor, die Solisten. Kann man das überhaupt?
Das haben Sie zu beurteilen. Oder das hat das Publikum zu beurteilen. Kann er das überhaupt? Man ist einfach, man beherrscht über, oder man herrscht über so viel mehr, was Sie meinen, mit das alles zusammenbringen, mit dem Gesang, mit dem Chor zusammen. Diese Koordinationsarbeit ist das A und O. Und wenn man tatsächlich dann vor nur, sozusagen, vor dem Orchester steht in einem Symphoniekonzert, ist man als Operndirigent so mehr ausgerüstet. Man ist so auf verschiedene Dimensionen im Opernhaus gewöhnt und in dem, das ist fast zweidimensionell dann mit dem Orchester. Und das macht
Sind
das
Sie ganz entspannt?
Meistens, ja.
Ich meine, Sie haben es ja bei der Oper, wenn Sie dann proben, Sie haben es dann ja auch noch mit dem Regisseur zu tun. Mit dem müssen Sie sich ja auch noch irgendwie verständigen. Also es gibt ja auch manchmal Regisseure, die Sänger an irgendein Trapez hängen wollen oder die irgendwelche körperlichen Stellungen von denen verlangen, in denen man eigentlich nicht singen kann. Oder soll auch passieren, dass die manchmal englische Texte vorlesen sollen und so. Was machen Sie denn dann als Dirigent? Greifen Sie dann ein oder sagen Sie, das ist jetzt nicht meine Baustelle?
Also ich finde, eingreifen, das ist mir ein bisschen zu aggressiv ausgedrückt. Ich pflege, besonders wenn es um Neuproduktionen geht, jetzt gerade zum Beispiel, wir fangen mit dem neuen Ring an, am Ende dieser Spielzeit mit dem Stefan Herrheim. Wir haben uns schon sehr oft und sehr regelmäßig getroffen und einfach konzeptuell über, ja, was wollen wir zusammen? Wir machen den Ring, was hast du vor, dies, das und jenes. Und hoffentlich kann man wirklich längst, bevor die Probenarbeit richtig beginnt, kann man tatsächlich mögliche Probleme oder Sie reden von, ja, er soll eben auf dem Kopf stehen und diesen, das und jenes. Ich meine, das sind Dinge, die nicht immer vorauszuahnen sind. Das kann in der Probe geschehen, aber man hat hoffentlich nicht nur den Respekt, sondern man hat wirklich, man macht es gerne mit einem Regisseur, man redet einfach darüber.
Und wenn Ihnen die Inszenierung nicht gefällt, das kommt ja sicher mal vor, dann können Sie immer noch sagen, ich habe die Musik. Und wenn es harmoniert, dann muss es ganz wunderbar sein, oder? Dann schaffen Sie wirklich ein neues Gesamtkunstwerk.
Ich finde das etwas zu einfach ausgedrückt. Das, aha, aber ich habe die Musik. Sogar wenn mir das, was oben geschieht, mir nicht so gefällt. Ich bin tatsächlich, das hört sich vielleicht merkwürdig an, aber ich bin sehr inspiriert von toller Regie. Wir haben jetzt Jenufa Janacek. Und die Regie, die Arbeit, die ist genial. Und das ist von Christoph Loy gewesen. Mit Christoph habe ich etliches gemacht. Wir verstehen uns wirklich blendend. Aber ich weiß, was er da inszeniert hat, was er wirklich aus diesem Stück geholt hat, dieses Musiktheater, ist so spannend. Das beeinflusst meine Dirigat. Das beeinflusst alles. Das ist eine neue Dimension. Und man weiß nicht immer in dem Augenblick, weil es so gut ist, und natürlich das Stück ist so grandios, in dem Augenblick, man weiß nicht genau, was wird jetzt geschehen, weil es so da ist eine Spontanität. Insofern, für mich ist es nie, ach, egal was da oben geschieht, ich mache die Augen zu, ich konzentriere mich auf die Musik. Das ist für mich das ist keine Oper.
Sie sind ja, wie gesagt, Herr Ronicles, auch Generalmusikdirektor der Deutschen Oper. Was ist denn da Ihre Rolle?
Ach, das hört sich immer so militaristisch an. Ne?
Ja, der General. Genau, wer hört denn da alles auf Ihr Kommando?
Ja. Och, die Verantwortung ist hauptsächlich die, für das musikalische Niveau des Hauses zuständig. Ich rede nicht nur da von meinen eigenen Produktionen, sondern welche Gastdirigenten kommen. Wer darf wiederkommen? Mhm. Man arbeitet mit dem Chor. Also wir haben einen neuen Chordirektor. Ich war dann ziemlich beteiligt, einfach mal den auszuwählen. Ich bin bei Probespiele fürs Orchester. Man will das musikalische Niveau, nicht nur das Niveau, sondern einfach die musikalische Ästhetik als Generalmusikdirektor prägen.
Die Deutsche Oper hat ja auch noch einen Intendanten und noch einen Geschäftsführer, davon abgesehen, Intendant Dietmar Schwarz. Wer bestimmt dann zum Beispiel den Spielplan? Also welche Opern gespielt werden? Ist das der Intendant? Sind Sie das? Oder?
Das kann sehr leicht beantwortet sein. Das ist eine Collaboration. Das machen wir zusammen. Also der Herr Schwarz und auch unser Operndirektor Christoph Seufele. Wir sind zu dritt und wir treffen uns regelmäßig. Und wie Sie wissen, man muss so weit im Voraus planen. Ich meine nicht nur im Sinne, dass man die im Falle von Gastregisseure oder Gastsängern, Sängerinnen, ja, wenn die gut sind, sehr gut sind, jahrelang im Voraus gebucht sind, sondern man muss das auch alles, auch hier speziell Berlin, alles absprechen, weil natürlich man hat die Komische Oper, man hat die Staatsoper. Und wir müssen immer schauen, dass wenn wir zum Beispiel eine neue Inszenierung von Jenufa haben, dass die Staatsoper das erst vielleicht in 3 oder 4 Jahren macht. Insofern, es gibt viele Komponente.
Auf jeden Fall aus allem, was Sie erzählen, Herr Ronicles, höre ich so heraus, Sie müssen jemand sein, der sehr gut kooperieren kann mit anderen, sehr gut zusammenarbeiten kann und vermitteln kann in Ihrer Arbeit als Dirigent wie auch als General.
Also ich finde, das ist vorteilhaft, wenn man das tut.
Wir haben vorhin kurz über Dudelsackmusik gesprochen, Herr Ronicles, aber noch gar nicht über die Musik, die wir gerade gehört haben, nämlich Popmusik. Haben Sie die eigentlich jemals gehört als Kind oder Jugendlicher? Oder hören Sie sie heute manchmal?
Ich habe die hauptsächlich gehört, weil das Radio im Zimmer meiner Schwestern immer so laut war. Die haben das gern. Die haben das weiterhin gern. Also ich war wirklich nie ein Fan davon. Ich weiß gar nicht, richtig weshalb. Insofern habe ich das mitbekommen, aber das hat vielleicht lag es teilweise daran, meine erste musikalische Erfahrungen waren sehr von Gottesdienste geprägt. Ich war da als Sängerknabe im Chor meines Vaters und ich habe tatsächlich einfach die Chormusik, die British Choral Tradition, kennenlernen dürfen und habe mal Klavier begonnen, habe für meinen Vater Orgel gelernt, sobald die Beine lang genug waren.
Damit sie waren, auf die Pedale kommen.
Ja, mal vertreten und es war so viel Musik, die dort war, zu lernen, zu lieben. Mir blieb nicht viel Zeit übrig dafür, auch Popmusik dazu.
Aber Sie haben dann schon als Kind auch gelernt, sie zu tolerieren. Also Sie halten das jetzt hier heute auch aus?
Ich halte das. Ich habe drei Schwestern und also ich würde sagen, die haben mich ausgehalten.
Okay, also Sie sind mit kirchlicher Musik groß geworden. Sie haben gesungen, Orgel gespielt, Klavier. Und wie sind Sie denn dann zum Dirigieren gekommen? Das ist ja im Allgemeinen nichts, wo ein Kind sagt, ich will Dirigent werden, oder?
Sie haben recht. Es lag an einer Einladung. Ich war in der Schule, also meine Musikklasse at George Watson's College in Edinburgh. Der Lehrer, unser Musiklehrer, hatte den Wunsch, ein kleines Orchester zusammenzutun für ein Charity-Konzert, für so ein Altersheim.
Wohltätigkeitskonzert.
Ein Wohltätigkeitskonzert. Tja, wer hätte Lust, mal vorne zu stehen, ein bisschen mitpinseln? Und ich kam dazu. Wir haben ein bisschen Haydn gemacht, Gilbert und Sullivan. Und tja, mir hat es, also das Gefühl war wirklich was Wunderbares. Und natürlich, ich stand so lange mit meinem Vater vor mir, der dirigiert hat. Und ich war immer so angetan von seiner Art, seiner Autorität und wie er die verschiedenen Stimmen vom Chor, also Laienstimmen, zusammengebracht hat. Und das Wort, man hörte ständig von den Unanimity, also wirklich dieses Homogene. Und vielleicht das ist in meinen Genen. Aber da ging es los und aus diesem kleinen Klangkörper ist ein kleines Orchester geworden. Und dann war ich auf einmal der Dirigent dieses kleinen Orchesters. Das Orchester ist größer geworden in Edinburgh, mehr Schulen kamen dazu und auf einmal stand ich vor 70 Musiker, Musikerinnen. Ja, so fing es an mit dem Dirigieren. Ich war eigentlich als sowas erwartet, als Konzertpianist ausgebildet. Erstens denke ich, ich war nicht gut genug, zweitens war ich nicht leidenschaftlich genug und drittens, mir war es viel zu einsam, stundenlang da in einem Studio zu üben. Wobei beim Orchester, das dieses Soziale, dieses Mitmenschen, was gestalten, ach, das war so viel cooler.
Ja, das hatten wir ja auch vorhin schon mit dem Gesamtkunstwerk eben der Zusammenarbeit. Und Sie hatten, glaube ich, auch schon als Jugendlicher ein Erweckungserlebnis, was Richard Wagner angeht, oder?
Ja, 1971, die gleiche Musikklasse übrigens. Unser wirklich ein visionärer Musiklehrer, Richard Telfer hieß er. Der hat die Schulklasse mit nach Glasgow genommen, aus Edinburgh. Und wir gingen in das Rheingold. Das war also der Auftakt zum Ring. Und wir hatten natürlich vor dem Open-Besuch uns darauf vorbereitet. Aber worauf ich mich überhaupt nicht vorbereitet hatte, war in diese Klangwelt buchstäblich zu sitzen und als diese S anfing im Orchestergraben und über diese 2,5 Stunden, das ist wirklich wie eine Hand aus dem Graben kam und so mich am Hals gepackt hat und so, jetzt gehörst du uns. Es tatsächlich ist so, diese Hand hat mich eigentlich nie wieder losgelassen.
Hören wir mal ein bisschen Wagner, nicht Rheingold, sondern einen Auszug aus den Meistersingern und mal hören, ob da jetzt auch der ein oder andere oder die andere von einer Hand gepackt wird.
Im stillen Hirt, in Winterszeit, wann Burg und Hof mir eingeschneit, wie einst ihr Lenz zu lieb. Und wir bald wohl neu. altes Buch vom Ahn vermacht, gab das mir auf zu lesen. Herr Walter von der Vogelweit, dir ist mein Meister gewesen.
Am stillen Herd in Winterszeit, Jonas Kaufmann haben wir gehört und das Orchester der Deutschen Oper Berlin. Es ist immer sehr schwer, über Musik zu sprechen. Herr Ronicles, kann man trotzdem benennen, was Sie so packt an Wagner?
Nein. Ach, das wirkt auf so viele Dimensionen. Das wirkt im Bewusstsein, aber auch im Unterbewusstsein. Also wie wir wissen, da gibt es die Geschichte, da gibt es einfach das Librett, da gibt es so einen Mythos wie beim Ring. Aber dann gibt es auch die Musik, das ist nie Begleitung. Das ist immer, das geht tiefer. Also man hat oft das Gefühl, wie das Stück sich entwickelt. Die Musik entwickelt sich wie in uns Menschen. Wir sind so irgendwie sehr dualistisch und man wird hin und her gezogen. Und was ein Sänger singt, ist nicht unbedingt, was der Sänger denkt. Und oft hat man das Gefühl, in der Musik lernen wir diese Persönlichkeit richtig kennen oder diese Konflikte. Das ist eine Art, das ist fast ein psychologisches Spiel, was im Orchester sich oft abspielt. Aber das ist wirklich nur ein Teil dessen, weshalb ich Sie fragen kann, kann man das beschreiben? Eigentlich kann man das nicht.
Auf jeden Fall haben Sie sich ja jetzt selbst eine wunderbare Gelegenheit geschaffen, Ihre Wagner-Liebe auszuleben. Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, die Deutsche Oper bringt den Ring auf die Bühne und los geht's im Juni mit Rheingold. Wie weit sind Sie?
Sie meinen, wie weit?
Mit den Proben und alles, wird das, klappt das alles?
Ob es klappt? Nee, wir sind jetzt schon ganz schön nervös geworden, aber die Probenarbeit, das fängt erst April, Mai an. Aber wie ich vorher erwähnte, Stefan und ich, wir sehen uns oft, der ist ständig im Haus an der Deutschen Oper natürlich. Es geht um das Bühnenbild, um Licht und dies und das und jenes. Also wir sind kräftig dabei.
Müssen nur noch die anderen dann mitmachen. Premiere, ja, ja. 12.
Es
Juni.
Es wird gemacht.
Wir gehen jetzt mal hier im Deutschlandfunk Kultur ans Nationaltheater in Mannheim. Da hat mein heutiger Gast, der Dirigent Donald Ronicles, nämlich zu den Anfängen seiner Laufbahn 9 Jahre lang gearbeitet. Und zwar als Chorrepetitor fürs Ballett. Das ist, wenn man mal so ans Jurastudium denkt, Herr Ronicles, das ist wie so eine Art Nachhilfelehrer am Klavier. Ne?
Oh.
So ein Chorrepetitor? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Ich würde das so beschreiben. Ich war in London, ich hatte dort studiert und ich kam nach Deutschland zu einer Agentur, so muss das so laufen. Man kann nicht direkt ins Theater gehen, man muss so vermittelt werden. Ich ging nach München und also meine Deutschkenntnisse waren so gut wie null. Aufgrund dessen war die Empfehlung, gehen Sie an ein großes Haus, lernen Sie dort Deutsch und vielleicht, wenn Sie im Ballettstudio dort beginnen, da kommen Sie ins Theater. Und deswegen fuhr ich nach Mannheim ans Nationaltheater, habe dort als Pianist, weil ich ziemlich gut war als Pianist, habe dort vorgespielt, angenommen worden. Und das war zu einer Zeit, wo Mannheim tatsächlich weit über 50 Opern in Spielplan, also jedes Jahr hatte.
Ich glaube, man sollte trotzdem mal kurz erklären, ein Chorrepetitor, der spielt quasi den Part des Orchesters, aber das nur auf dem Klavier, also ja, den sogenannten Klavierauszug und die Balletttänzer. Dann wird nicht immer das ganze Orchester zusammengetrommelt, damit die proben können, sondern die proben dann mit ihnen.
Also im Ballett, ein Ballettrepetitor, meistens fängt der Tag um 10 Uhr an. Man macht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sogenannte Training. Man spielt, man improvisiert, man macht dann Dreiviertel, ein Zweiviertel, ein Vierviertel und dann geht's ins Repertoire. Und zu der Zeit waren nicht so viele CD-Spieler und das ist tatsächlich, ich kann mich sehr gut erinnern, Stravinsky Feuervogel, Stravinsky Petruschka am Klavier spielend. Also die Erfahrung war für einen jungen Dirigenten wie ich unbezahlbar, weil ich habe tatsächlich mal diese Stücke am Klavier lernen und spielen müssen. Also die hatten Feuervogel, die hatten Bolero drauf. Aber sie haben recht, also hauptsächlich man ist dort, um das Orchester zu vertreten. Man kann nicht das Orchester für alle Proben haben. Unterschied zu einem Chorrepetitor in der Oper, wo der oder die ganze Einstudierung mit den jungen Sängerinnen macht. Also er oder sie bereitet die Sänger vor und dann wird, wie im Ballett, das Orchester vertreten bei szenischen Proben. Und das ist so dieser alte Weg. Ich bin dann Assistent des Generalmusikdirektors geworden in Mannheim und der hat mir dann sowohl gefordert wie auch gefördert, indem er sagte, Junge, jetzt dirigierst du dein erster Barbiere oder du machst meine Conte d'Hoffmann,
Hoffmannserzählung.
Ja, meine erste, nicht mal Premiere, meine erste Aufführung dort. Aber der hat mich auf einen Punkt gebracht, wo ich glaube, meine letzte Spielzeit dort hatte ich weit über 110 Aufführungen in der Spielzeit dirigiert. Ich war dann erster Kapellmeister, also wirklich im Haus quasi groß geworden.
Ja, genau, auf Deutsch sagt man von der Pike aufgelernt.
Von der Pike aufgelernt, ja.
Und diese Freude, die Sie damals in Edinburgh verspürt haben, als Sie als Jugendlicher das erste Mal dirigiert haben, die hatten Sie da dann auch wiedergefunden?
Oh ja.
Dann kamen sehr viele Stationen, Herr Runnicles, wir können die gar nicht alle aufzählen, so viel Sendezeit haben wir gar nicht, wo Sie überall waren, Freiburg, New York, San Francisco, Edinburgh, Wien und so weiter und so weiter. 2009, wie gesagt, vor gut 10 Jahren, Generalmusikdirektor Deutsche Oper Berlin. Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt und an der Oper? Die war ja damals nicht so in allerbester Verfassung.
Was mich gereizt hat, war eigentlich, was 2 Jahre davor geschehen ist, wo ich da als Gast hier für den Ring von Richard Wagner erschien. Und wir hatten 2, 3 sehr intensive Wochen, also alle 4 Opern mal neu einzustudieren oder wieder aufnehmen. Und ich habe einfach in dieser Periode ein unglaubliches Haus kennenlernen dürfen. Ich habe ein tolles, leidenschaftliches Orchester vor mir gehabt, von dem ich gelernt habe. Also wie Sie wissen, viele aus der Deutschen Oper sind regelmäßig in Bayreuth. Also die bringen eine ungeheure Erfahrung dazu in diese Klangwelt. Wie gesagt, ich hatte Ideen natürlich, aber ich habe genauso viel von denen mitgenommen. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass man das Gefühl hatte, wir könnten eigentlich ganz gut miteinander arbeiten. Also ich war nicht da, um mich als Generalmusikdirektor mal vorzustellen, sondern nur eine gute Arbeit zu tun. Und aufgrund dieser Erfahrung kam tatsächlich dann die Frage, ich war noch in San Francisco Chef, kam die Frage von einem gewissen Kultursenator namens André Schmitz. Er fuhr nach London, das darf ich jetzt bekannt geben, und he popped the question. Herr Runnicles, wir wollen Sie. Wie können wir Sie kriegen? And the rest is history.
Also Liebe auf den ersten Ton sozusagen, aber es war ja auch...
Liebe über 14 Stunden.
Aber es war ja auch gegenseitig. Das Orchester war ja auch vollkommen begeistert von Ihnen, hat sich Sie ja gewünscht. Ein bisschen wie bei den Berliner Philharmonikern, die sich ihre Chefdirigenten ja auch aussuchen. Wie gesagt, damals war die Deutsche Oper Berlin nicht in der allerbesten Verfassung. Was würden Sie sagen heute?
Wir stehen viel, viel besser da. Natürlich, es gibt etliche Wünsche, die noch offen sind, woran wir arbeiten. Aber ich denke, im Vergleich zu 2009, keiner zweifelt an die Existenz der Deutschen Oper. Es ist eine Visitenkarte für Berlin, sowohl national wie international, was wir dort anbieten. Und die Konkurrenz mit der Komischen Oper, mit der Staatsoper, 2 großartige Opern, macht uns stärker.
Als Donald Runnicles Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin wurde, das war 2009, da nahm er sich vor, dort ein Publikum für Benjamin Britten zu schaffen. Herr Runnicles, ist Ihnen das gelungen?
In aller Bescheidenheit, ja.
Benjamin Britten, für die, die es nicht wissen, ein englischer Komponist aus dem 20. Jahrhundert, sehr produktiv, hat auch mehrere Opern komponiert. Wir hören jetzt mal einen Auszug aus der Oper Billy Budd und es spielt das Orchester der Deutschen Oper.
Having seen you, a choice remains for me. None, none, and not when I I bow to your destruction. I will wipe you off the face of the earth, of this tiny floating fragment of earth, of the ship where fortune has led you. First, I will trouble your happiness. I will mutilate and silence the body where you dwell. It shall hang from the yardarm. It shall fall into the depths of the sea. And all shall be as if nothing had been. No, cannot escape. With hate and envy, I'm stronger
than I. Ein Auszug aus der Oper Billy Budd von Benjamin Britten. Und auch hier steht eine Premiere an, Herr Runicles, am 26. Januar. Und weil es eine Premiere ist, konnten wir das jetzt noch nicht spielen. A Midsummer Night's Dream, also Shakespeares Sommernachtstraum. Und auch schon nervös?
Oh, auf eine sehr guten Art. Also nervös, gespannt. Also man ist immer leicht nervös bei einer Premiere. Aber die Probenarbeit läuft schon sehr lange und sehr intensiv und es ist eine sehr erfreuliche Arbeit, in diesem Fall mit Ted Hoffman, der Regisseur ist, und das ist fast ausschließlich vom Ensemble, von dem jungen Ensemble der Deutschen Oper besetzt, was schon ein Merkmal ist. Also wirklich, apropos Visitenkarte, es gibt wenige Häuser weltweit jetzt, die wirklich eine ganze Oper von den eigenen Ensemble besetzen können. Und ich freue mich sehr drauf, nicht zuletzt, weil ich habe fast alle große britischen Opern oft gemacht, in Wien, in San Francisco etc.
Aber ich glaube, die noch nicht, oder?
Aber die noch nicht. Also das ist so, das fehlt mir. Und ich bin verliebt in das Stück.
Und in Britain.
Und in Britain, ja.
Sie haben gerade gesagt, Visitenkarte, wenige Opern weltweit können so eine Oper mit ihrem eigenen Ensemble besetzen. Das mag ja vielleicht auch an dem wahnwitzigen Reisebetrieb liegen, der in dem Klassikbetrieb herrscht, oder?
Ja, das ist gut gesagt. Also das liegt auch teilweise daran, dass Sänger, Sängerinnen, Künstler, Künstlerinnen denken, es gibt für alles inzwischen einen Fast Track.
Ein Überholspur.
Kurz an Überholspur. Ja. Also mal gleich zu Customs, gleich da zur Kontrolle.
Ja, ja.
Und insofern, es gibt wenige Impresarien oder Managers, die einfach den Mut und das Wissen haben, den jungen Sängern zu sagen, du hast so viel Zeit, nicht gleich diese große Rolle nehmen, nee, geh doch an ein großes Haus, lern dein Zeug da. Und dann, da kann wirklich die Karriere oder der Beruf sehr lang sein. Ich möchte auch behaupten, wir an der Deutschen Oper haben jetzt wirklich diesen Ruf, junge Sängern und Sängerinnen wirklich tolle Chancen zu geben. Die stehen auf der Bühne, die müssen ziemlich fertig sein, ausgebildet mit den Stimmen, aber die kriegen tolle Chancen. Und es ist genauso, als ich hier anfing, war es mir ungeheuer wichtig, dass junge Dirigenten als Assistenten ans Haus gebracht werden und ans Haus gebunden werden über 2 Jahre. Also sowohl als Assistenten für mich, aber auch, wo die ihre eigenen Chancen haben, vorm Orchester zu stehen. Und die dirigieren vor, das Orchester trägt diese Verantwortung quasi, die wählen für einen oder gegen einen. Und inzwischen, the proof is, einige sind jetzt, die waren hier und sind inzwischen selber GMDs geworden. Insofern, und ich möchte wirklich ein Wort aussprechen für unser Operndirektor, Christoph Seufele. Genial. Der könnte jeden Abend in der Oper sitzen. Er fährt weltweit in die Oper und er bringt diese jungen Stimmen hierher.
Und dem klingeln jetzt die Ohren. Sie, Herr Runicles, sind eben nicht nur GMD, also Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin. Sie leiten außerdem, spreche ich wahrscheinlich falsch aus, Grand Teton Music Festival.
Richtig.
Und sind Principal Guest Conductor des Atlanta Symphony Orchestra. Außerdem sind Sie Conductor Emeritus des BBC Scottish Symphony Orchestra. Mhm. Sie leiten jeden Sommer ein Festival in Wyoming. Außerdem verbringen Sie 4 Wochen pro Jahr in Australien, machen auch da Musik, sind Gastdirigent vieler anderer Orchester. Also mir wird schon schwindelig, wenn ich das nur vorlese. Warum machen Sie das alles? Also apropos Reisebetrieb.
Warum mache ich das? Wo ich das Gefühl habe, I can make a difference. wenn ich das Gefühl habe, wenn ich vor dem Orchester stehe und aufgrund einer langjährigen Beziehung zum Orchester, wo die sich wünschen, dass ich diese Beziehung zu denen habe, wenn es 4 Wochen in Sydney oder 4 Wochen in Atlanta ist. Das hört sich vollkommen widersprüchlich an. Ich bin nicht gerne ein Gastdirigent. Ich bin gerne ein Dirigent, wo ich das Gefühl habe, ich kann was bewirken, dass das Orchester sich wünscht, dass ich dastehe, dass wir zusammen über Jahre was aufbauen. Das heißt, ja, genau. Ich bin kein Schmetterling, der mal dahin und dann dahin und nirgendwo irgendwie Wurzeln nimmt, sondern ganz im Gegenteil. Also das hört sich viel an, aber dieses Jahr ist strukturiert und ich freue mich auf 2 Wochen in Atlanta. Ich freue mich auf 2 Wochen in Sydney. Worauf ich mich viel weniger freue heute ist tatsächlich dieser Reisebetrieb, weil, wie Sie wissen, jetzt mit Security und Fliegen, es ist nicht einfach so entspannt, wie es vielleicht war.
Ich habe mal gelernt, Musik braucht Geduld und Übung. Und wenn man miteinander musizieren will, dann braucht man auch Geduld und Übung. Und gerade so ein Orchester ist doch eigentlich, so ein Organismus mit einer Geschichte und einer eigenen Stimme. Und jetzt stelle ich mir vor, da fliegt eben ein Gastdirigent ein. Was kann denn der da ausrichten bei so einem Konzert? Welchen Einfluss kann der da überhaupt nehmen?
Also im Konzert erlebt man das nicht so sehr. Da ist die Probenarbeit. Das ist so wie ein Eisberg. Also man sieht das meiste nicht.
Ja, aber ich meine, wenn das jetzt so kurze Gastdirigate sind.
Sie haben recht. Also wenn es wirklich ein Einflieger ist, wenn ich da plötzlich mit einem fremden Orchester eine Woche habe, man geht in die erste Probe und ich habe sehr viel Erfahrung, aber da bin ich nervös, weil was ist, wenn es nicht klappt? Wie Sie wissen, ein Dirigent macht, also soll von sich keinen Ton geben. Sie lässt musizieren und man ist es vollkommen vom Orchester absolut abhängig, wie es auf einen reagiert, wie es auf die Musik reagiert. Wer ist dort Chef? Wie ist die Arbeitsmethode? Oft, wenn eine Beziehung zwischen einem Orchester und einem Dirigenten nicht klappt, wenn das Publikum dort vielleicht sitzt und denkt, weiß nicht, verstehen die sich so gut? Es ist nicht unbedingt, dass da eine schlecht ist. Es ist Chemie. Es ist tatsächlich etwas, wo man kann es nicht beschreiben. Als Dirigent, natürlich Partiturkenntnisse und alles, das Orchester geht davon aus, man kann das Zeug. Viel wichtiger ist einfach Persuasion, Psychologie, wie man probiert, was man probiert, warum man das probiert. Nimmt er uns ernst? Das heißt, ein Dirigent, der nach 4 Takte unterbricht und sagt, nein, ich möchte schneller. Das Orchester hat in dem Fall das Gefühl, der hört uns gar nicht an. Er hat so eine Aufführung in seinem Kopf und wir sollen so klingen, anstatt eine erste Probe ist dort, dass der Dirigent das Orchester kennenlernt. Und was sind die, jedes Orchester, Sie sagten, das ist ein Organismus. James Levine, also ich war mit ihm in Bayreuth, hat mich als Assistent mitgebracht, 1982. Und das war sein Debüt am Haus, er machte Parsifal. Die erste Orchesterprobe, die findet in der Kantine dort statt, in Bayreuth. Also keine Tische, aber ich meine, das ist ein sehr guter Raum. Und wirklich, die erste Probe, die erste 1,5 Stunden, hat er nichts gesagt. Nichts gesagt. Und sein Deutsch ist nicht besonders toll, aber er hätte was sagen können. Und nach 1,5 Stunden, das Erste, was er sagte, war, sehr gut. Pause. Und das andere war, das Orchester ging auf die Knie. Die haben das erlebt, er hat ständig zugehört. Mit seinen Augen hat er dirigiert. Wie sind Sie? Was geben Sie mir? Natürlich hat er dann später vielleicht mehr dazu gesagt, aber diese erste Probe war dort, um für ihn das Orchester kennenzulernen. Und insofern, das ist das, wo Sie sagen, ja, wie ist es da? Man ist da für nur eine Woche. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Atlanta, ich bin fast 20 Jahre dort als erster Gastdirigent, die kennen mich in- und auswendig und wirklich von Probenphase, Konzertphase zu Konzertphase, das entwickelt sich.
Sehr gut. Die Oper ist ein Gesamtkunstwerk, geliebt und befördert und viel gespielt von unserem heutigen Gast, dem Dirigenten Donald Runicles. Aber, Herr Runicles, die Oper ist auch teuer, ist total aufwendig und sie ist wahnsinnig elitär. Welche Zukunft hat die Oper Ihrer Ansicht nach?
Eine große. Also das Wort, was ich wirklich nicht ausstehen kann, ist elitär.
Aber es ist so, gucken Sie sich die Publika an.
Aber alle, die das Wort Elite, auch auf Englisch, das ist, was ist ein Elite? Das sind Leute, die tatsächlich wirklich ihr ganzes Leben probiert haben, die gelernt haben, die sind wirklich top of the class. Eine Elite ist, ich weiß, mit elitär meinen Sie vielleicht, es ist so teuer. Ja, es ist teuer. Aber gehen Sie in ein Baseball-Game in Amerika, gehen Sie in ein Football-Game, da bezahlen Sie das Doppelte im Vergleich zur Oper. Also das Wort elitär ist, das, meines Erachtens ist es sehr schade, das hat was Negatives dran. Wenn man in die deutsche Oper geht, man hat den Anspruch, wirklich die tollste Sänger, tollste Sängerin, tollste Dirigenten, tollstes Orchester, tollste Chor zu erleben. Und das ist ein Elite. Das sind die Besten und ja, meine ich jedenfalls.
Donald Ronicles, danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und Ihre Zeit hier bei uns.
Ganz meinerseits, danke.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Susanne Führer.